Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Farhad Dimalgani, Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus, Initiative für eine plurale Republik. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Wir schauen gemeinsam auf die Themen dieses Tages. Die sind so vielseitig wie die Stationen, die Sie schon so hatten in Ihrem beruflichen Leben. Referent und Redenschreiber im Bundeskanzleramt zu Zeiten Gerhard Schröders. Bei der Allianz waren Sie, also auf der Seite der Wirtschaft, Staatssekretär im Senat von Berlin. Ich mache jetzt mal Pünktchen. Wir können über das eine oder andere bestimmt auch noch sprechen. Sie sind jetzt Vorsitzender, ehrenamtlich Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus. In knappen Worten, worum geht's da?
Wir haben den Verein Deutsch Plus gegründet im Zuge der Sarrazin-Debatte und wir kümmern uns darum, wie aus Deutschland eine chancengerechte Einwanderungsgesellschaft wird und wir stellen uns gegen Rassismus.
Mhm. Tja, wir werden auf diesen Aspekt und auch auf diese Erfahrung sicherlich zu sprechen kommen in dieser Stunde, in dieser Radiostunde. In der geht es zuallererst um das große C einmal mehr. Wie sollte es anders sein? Schön, dass Sie dabei sind hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen und Nachrichten dieses Tages hier im Deutschlandfunk Kultur. Zwei Nachrichten, die alles andere als positiv sind, stechen da heute hervor. Eine neue Höchstzahl bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. 1244 Menschen sind binnen 24 Stunden gestorben, so viel wie noch nie. Die andere Nachricht, die klingt erstmal banal technokratisch im Vergleich zu diesem Leid, dass nämlich die deutsche Wirtschaft um 5% eingebrochen ist. Aber auch daran hängt ja viel Leben, Jobs, Zukunftsperspektiven, all das. Farhad Dilmagani ist mein Gast heute, Politik- und Sozialwissenschaftler, jemand, der Politik durch verschiedene Stationen, zum Beispiel im Kanzleramt, zum Beispiel im Finanzministerium, auch von innen kennt. Herr Dilmagani, wenn man beides sieht, Wirtschaft am Boden, so viel Tote wie nie. Muss man da irgendwann mal konstatieren, die Strategie der deutschen Politik ist gescheitert?
Also so weit würde ich nicht gehen, sondern es ist natürlich immer die Frage, was man priorisiert. Und wir haben ja auf der anderen Seite, Sie haben ja jetzt die 5% auf das ganze Jahr bezogen und wir haben ja tatsächlich auch wieder ein Erstarken der Wirtschaft festgestellt im letzten Quartal. Und die Wirtschaftsweisen gehen auch davon aus, dass man in 2021 sehr starke Aufholeffekte haben wird. Auch die Börsen haben sich entsprechend erholt. Die Bundesregierung hat entsprechende Haushaltsmittel freigegeben, pumpt Geld rein. Auch die Zentralbanken haben entsprechende Rahmenbedingungen geschafft. Die Frage ist sozusagen, wann gelingt es, die Infektionszahlen nachhaltig runterzudrücken und damit natürlich auch die sehr betrüblichen Todeszahlen. Und da müssen wir einfach feststellen, dass wir die Strategie weiter fortführen müssen, Ansteckungen mindern, Eintragungen von außen reduzieren und lokale Ausbrüche eindämmen, insbesondere natürlich in den Pflege- und Altenheimen. Dazu gibt es eigentlich keine Alternative.
Mhm. Und das RKI, darf ich da kurz einhaken? Es gibt keine Alternative. Das passt zu dem, was auch das Robert-Koch-Institut heute sagt, das ja dafür plädiert, eigentlich weitere Verschärfungen vorzunehmen. Ich will Ihnen mal einspielen, was Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken, heute Morgen im Deutschlandfunk hingegen gesagt hat.
Es wird permanent die Frage gestellt, Verschärfung. Das wird dann insbesondere in den persönlichen Bereich geschoben. Und dort gibt es eigentlich schon nichts mehr zu verschärfen an vielen Stellen. Trotzdem ist es weiter so, dass in der Produktion vieles weiterläuft wie bisher. Wir haben, das ist unbestritten, dramatische Zahlen. Sie haben die Zahl genannt, 1244 Todesfälle. Wir haben Überlastungen bei den Kliniken. Das alles ist wirklich nicht anregend, etwa über Lockerung oder Ähnliches zu reden. Und trotzdem gehört es dazu zu fragen, warum sind denn manche Dinge, passieren sie jetzt erst?
Also das fragt Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken. Und ich leite diese Frage mal weiter an Sie, Herr Dilmagani. Mit diesem Aspekt muss man möglicherweise auch mal hier oder da über Strategiewechsel nachdenken.
Aber so habe ich Herrn Bartsch gerade ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Er hat ja gefragt, warum kommen manche Dinge erst jetzt? Also tatsächlich einen Strategiewechsel sehe ich an der Stelle nicht, sondern dass die Strategie konsequenter umgesetzt werden muss. Das ist ja das Thema. Also ich würde Herrn Bartsch zustimmen zu sagen, dass an Verschärfung nicht mehr viel möglich ist. Natürlich wird gerade das Thema, macht die Büros zu und stärker Homeoffice noch diskutiert. Und da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben. Und da sehe ich die Politik auch in der Pflicht zu handeln. Aber auf der anderen Seite kommt es halt darauf an, dass Mobilität und Kontakte stärker eingeschränkt werden und nur da, wo die wirklich nötig sind, erfolgen. Von daher sehe ich da keinen Widerspruch zu dem, was Herr Bartsch gesagt hat. Was ich auch sehen würde, ist beispielsweise, warum sind Schnelltests auch nicht für die Leute zu Hause jetzt schon verfügbar? Warum kann man da nicht Dinge schneller freigeben? Was ist mit der Thematik, dass man die gesamte Bevölkerung mit Masken versorgt? Das Maskenthema wird seit einem Jahr diskutiert. Die FFP2-Masken sind immer noch nicht in der Breite für die Bevölkerung zugänglich. Die sind auch relativ teuer. Das sind schon Fragen, die man auf jeden Fall stellen kann.
Muss man auch mal die Frage stellen nach dem Politikmodus, in dem solche Dinge entschieden werden? Also Dietmar Bartsch muss sich wahrscheinlich auch selbst an die Nase fassen als Oppositionspolitiker, dass er ja auch nicht im Sommer oder im Oktober schon so klug war und gesagt hat, zum Beispiel, wir müssen viel mehr Impfstoff bestellen. Jetzt haben wir diese Diskussion, dass da offenbar zu wenig bestellt wurde. Man wird es sehen. Wenn ich aber jetzt mal in die Zukunft schaue, ich kann mir vorstellen, dass wir im Spätsommer, im Herbst irgendwann die Diskussion darüber führen würden, dass viel zu viel Impfstoff bestellt wurde, weil im Moment gerade die Politik aus so einer Ad-hoc-Situation heraus sagt, oh Gott, wir müssen bestellen, bestellen, bestellen. Ist das auch ein Problem, wie wir und in welchem Tempo und zu welchen Zeitpunkten wir zu politischen Entscheidungen kommen?
Ja, das ist ja ein altbekanntes Problem, das jetzt hier an der Stelle besonders sichtbar wird. Wir haben auf einer Seite die ganze Thematik, die mit dem Föderalismus natürlich zusammenhängt. Dann haben wir auf der anderen Seite die Thematik, dass so eine Bundesregierung ja sich in wahnsinnig vielen Zwängen auch befindet und dass die Expertise vielleicht auch nicht immer ganz genau so treffend ist, wie sie benötigt wird und die Expertise auch erst aufgebaut wird. Das hatten wir auch beim Ankommen der Geflüchteten. Da war die Bundesregierung ja auch heillos überfordert. Kapazitäten wurden im Flüchtlingsbereich ja über Jahre runtergeschraubt. Genauso im Bereich der öffentlichen Gesundheit wurden Kapazitäten über Jahre hinuntergeschraubt. Und das sieht man dann in solchen Situationen. Was die Impfstoffbeschaffung angeht, ist es ja tatsächlich so, dass es wahrscheinlich in den ersten zwei Quartalen zu wenig Impfstoff geben wird. Und dann könnte es wahrscheinlich auch mehr als den Bedarf geben. Das sind zumindest die letzten Verlautbarungen, die man da gehört hat. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne nochmal hervorheben, dass die Impfstoffsituation in Deutschland und in Europa natürlich sehr viel besser ist als im Rest der Welt. Also andere Länder werden noch 1-2 Jahre warten müssen, um überhaupt Impfstoff zu bekommen. Außer der EU stehen eigentlich nur Großbritannien, die USA und Kanada besser da, was die Impfstoffbeschaffung angeht. Schon Japan steht auch beispielsweise schlechter da, nicht zu reden von den Ländern der dritten Welt. Also von daher würde ich das auch gerne nochmal da ins Relative setzen.
Wir schauen uns weiter an, was heute so diskutiert wird. Zum Beispiel folgende Forderung: In diesem Jahr darf keine Schülerin, kein Schüler sitzen bleiben. Das fordert die Lehrergewerkschaft GEW. Ist das sinnvoll? Farhad Dilmagani, Vorsitzender des Vereins Deutsch Plus, ist weiter mein Gast in dieser Stunde. Und mit in die Runde nehme ich meine Kollegin Ramona Westhof, die uns erläutern kann, bevor wir das Ganze diskutieren, was dann die Idee ist. Nicht sitzen bleiben? Natürlich wegen Corona.
Ja, hallo erstmal. Ich fange mal damit an, was die GEW eigentlich genau gefordert hat. Es geht um ein Interview von Marlies Thepe, von der GEW-Vorsitzenden mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und sie hat tatsächlich diesen Satz gesagt, diesen relativ plakativen: In diesem Jahr darf niemand sitzen bleiben. Aber sie hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt. Zum Beispiel hat sie vorgeschlagen, dass die Pandemie in der Notenvergabe berücksichtigt werden soll. Sie sagt auch, es braucht klare Absprachen zwischen den Ländern, wie Noten und Abschlüsse gestaltet werden, damit zum Beispiel die Abschlüsse gegenseitig anerkannt werden überhaupt zwischen den verschiedenen Bundesländern. Sie hat auch vorgeschlagen, dass Abschlüsse auch ohne Prüfung möglich sein müssen, dass einfach die Vorleistungen, die ja sowieso einen großen Teil der Noten ausmachen, nur gewichtet werden ohne Abschlussprüfung. Und sie fordert vor allem dringend ein klares Konzept von den KultusministerInnen. Aber diese Forderung, die eben bei den meisten Leuten hängen geblieben ist, erstmal ist die Forderung, das Sitzenbleiben auszusetzen. Und das ist schon länger im Gespräch. Das soll Druck nehmen von den Lehrenden und den SchülerInnen, weil der Distanzunterricht eben nicht so einfach ist wie normaler Unterricht, weil er seine Schwächen hat. Einige Länder hatten das im Frühjahr schon angekündigt, dass sie darüber nachdenken. Und auch der PISA-Chef Andreas Schleicher, der hat schon gesagt, warum er die Idee gut findet, der sieht Sitzenbleiben sowieso kritisch. Und er sagt, es gibt dadurch keinen Leistungsgewinn. Es kostet aber viel Geld. Es kostet 25.000 Euro pro SitzenbleiberIn, rechnet er dann vor. Und er sagt, dieses Geld wäre viel besser investiert, wenn man einfach gezielt fördert, wenn man diesen Förderbedarf rechtzeitig erkennt. und dann die Leute fördert. Und um das mal irgendwie so ein bisschen einzuordnen, Spanien hat zum Beispiel im Sommer schon angekündigt, dass erstmal nur noch freiwillig Schuljahre wiederholt werden wegen der Pandemie. Oder anderes Beispiel aus Deutschland, in Berlin zum Beispiel, wird seit 2010 sowieso nur noch freiwillig wiederholt.
Okay, also man merkt, da sind wir eigentlich auch schon fast in einer grundsätzlichen Debatte, jenseits von Corona auch, Herr Dilmagani. Dieser Vorschlag, diese Idee, jetzt auch erstmal plakativ betrachtet, klingt natürlich gut, aber wäre es nicht gerade auch für die Schülerinnen und Schüler, bei denen zu Hause gerade nicht die Unterstützung da ist, gut, dieses längere Lernen zu ermöglichen? Ich formuliere es mal so positiv.
Ja, also tatsächlich ist es so, die Kollegin hat das ja auch schon beschrieben, dass das im Frühjahr auch schon diskutiert wurde. Das hessische Kultusministerium hat beispielsweise damals gesagt, man wird das so machen, dass keiner sitzen bleibt und dass die Schülerinnen und Schüler, die vorher schon schwache Leistungen hatten, freiwillig wiederholen können. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Lösung. Da hat man beide Möglichkeiten und kann auch das Thema aufgreifen, das Sie gerade angesprochen haben. Wenn es mehr in die Grundsatzdebatte hineingeht, bin ich da auch bei Herrn Schleicher und würde sagen, das Geld kann man anderweitig doch besser investieren. Herr Schleicher war übrigens auch einer der Stichwortgeber, als es damals im Kanzleramt darum ging, die Ganztagsschulbetreuung in Deutschland bundesweit auszubauen. Und das war ja auf jeden Fall eine sehr gute Initiative.
Ich habe ja immer eine gewisse Sympathie dafür, wenn es Regelungen gibt, die alle gleichermaßen behandeln und nicht irgendwelche Stigmatisierung dann letztendlich auch dadurch zustande kommen, dass dann vielleicht einer erst nach 12, 13, 14 Jahren mit der Schule fertig ist, andere eben schneller. Es gab ja auch, Ramona, es gab ja auch diesen Vorschlag, liegt schon ein paar Wochen zurück, andersrum zu gehen. Also nicht zu sagen, keiner darf sitzen bleiben, sondern wir lassen mal den gesamten Schülerinnen und Schüler, Jahrgang, alle, die jetzt zur Schule gehen, kollektiv gemeinsam dieses Jahr auf Null setzen, also alle sitzen bleiben. Klingt eigentlich ganz verlockend.
Das klingt wie ein krasser Gegenvorschlag, ist aber auch, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Das hat im November der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes gefordert, Heinz-Peter Meidinger, der hat vorgeschlagen, dass in Anführungsstrichen alle sitzen bleiben sollen. Und das soll auch den Notenstress verringern, den Notendruck rausnehmen. Und wobei auch diese Forderung eben einfach nur die Schlagzeile war. Ganz genau hat er ein freiwilliges Wiederholen gefordert für alle, die das wollen, was natürlich sowieso immer möglich ist. Und er hat gesagt, das soll aber nicht als Sitzenbleiben gewertet werden. Und auch Meidinger hat vor allem gesagt, es braucht eine langfristige Planung, damit Lehrende und die SchülerInnen und die Eltern nicht durch diese ständig neuen Regelungen verunsichert werden. Das kennen ja bestimmt einige aus der eigenen Schule, dass dann freitags noch gar nicht klar ist, ob montags eigentlich Präsenzunterricht stattfindet oder nicht.
Herr Dilmagani, gut, ich höre gerade jenseits der großen Schlagzeilen, die Vorschläge liegen nicht so weit auseinander. Aber jetzt gerade in dieser Situation Stress rausnehmen, gerade auch für Familien, die da vielleicht nicht so viel selbst zu Hause leisten können und dann eben nicht den Nachteil zu erleben, dass andere Schülerinnen und Schüler dann eben ganz schnell überholen, das, ich weiß nicht, ich habe nach wie vor eine gewisse Sympathie für so einen kollektiven Freizeitmoment für die Schüler in Deutschland.
Ja, vielleicht sehen Sie sich selber nach stressfreien Schulzeiten zurück, aber Scherz beiseite, ich glaube, das kann man einer Generation, und die Kollegin hat ja auch gerade dann gesagt, dass es am Ende dann wieder auf Freiwilligkeit beruht, nicht aufoktroyieren, dass sie einfach da ein Jahr verliert und länger in der Schule bleibt. Auf der anderen Seite hat die GEW-Vorsitzende ja auch beispielsweise vorgeschlagen, dass man den Druck rausnimmt bei den Prüfungen, den Abschlussprüfungen für die Realschulabschlüsse und für die Abiturprüfung. Das ist sicherlich auch ein guter Hebel, um Stress in dieser Situation rauszunehmen. Wenn man mit Eltern spricht, die Kinder haben, die schulpflichtig sind, da sind alle am Rudern, vieles funktioniert nicht, die Digitalisierung hakt an vielen Stellen, also da noch weiteren Druck rauszunehmen, da bin ich komplett bei Ihnen, aber da wird es auch andere Stellschrauben geben, sage ich mal, eine Ebene drunter, was halt den Prüfungsstress vor allen Dingen angeht.
Es ist ja wahrscheinlich wirklich eine berechtigte Sorge, wenn man auf diese Generation schaut, die dann jetzt bald ein Jahr möglicherweise länger noch diese Situation erlebt. Ich will jetzt nicht die nächste Schlagzeile hier schaffen und Raum für Differenzierung lassen, aber diese Sorge, dass da eine Generation auf, ja, im Prinzip auf Lebenszeit eine Hypothek mit sich rumschleppt, die ist auf jeden Fall da.
Also der Hochschulverband hat ja bereits gesagt, dass die Universitäten so aufgestellt seien, dass durch Einführungskurse auch entsprechende Defizite ausgeglichen werden könnten. Insbesondere beim Problemfach Mathematik sei man schon seit vielen Jahren darauf eingestellt, die Defizite aus der Schulbildung da aufzufangen und dass vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler mit Selbstvertrauen reingehen sollten, dass sie vieles auch in den 11 Jahren, beispielsweise wenn wir jetzt über die Abiturjahrgänge sprechen, in den 11 Jahren vorher auch schon gelernt haben, was ihnen ausreichend Rüstzeug mitbringt, um dann so ein Studium dann auch wirklich anfangen zu können. Ähnliches gilt dann natürlich auch für das Thema Ausbildung, aber da ist es auch klar, dass die finanzielle Unterstützung durch die Politik kommen müssen, dass überhaupt ausgebildet wird und dass die Betriebe dabei unterstützt werden. Da haben wir gesehen, dass entsprechende Zahlen gerade leider runtergehen. Also von daher ist es ein gemischtes Bild, aber wir sollten es jetzt auch nicht zu schwarz malen, meiner Meinung nach.
Fahad Dimelgani, danke bis hierhin für diese Einschätzung. Ramona Vesto, vielen Dank auch an Sie. Es ist jetzt wirklich eingeleitet, nur eine Woche nach dem Sturm auf das Kapitol. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus will die Amtsenthebung des Donald Trump. Sogar 10 republikanische Abgeordnete haben dafür gestimmt. Das ist immer noch ein winziger Teil, aber immerhin, könnte man ja sagen. Fahad Dilmagani, was sagen Sie? Könnte das der Beginn einer größeren Absetzbewegung der Republikanischen Partei vom scheidenden Präsidenten sein?
Schwer zu sagen. Also tatsächlich ist es ja so, dass der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat gesagt hat, dass er sich zu diesem Impeachment-Verfahren erst nach der Inauguration äußern möchte. Mitch McConnell war vorher einer der stärksten Supporter von Donald Trump und die Absetzbewegungen sind schon seit 2 Wochen ganz gut zu sehen. Ich bin aber unsicher, Blick darauf, wie es am Ende wirklich einzuschätzen ist, denn nach wie vor, es gab jetzt eine Meinungsumfrage in den USA, 70% sind auch nach den Riots, den Capitol Riots, nach wie vor Unterstützer von Trump bei den Republikanern. Der Höhepunkt war bei 88% im August, also das sind 18 Prozentpunkte weniger, das finde ich jetzt keine besonders starke Absetzbewegung bei der Unterstützerschaft. Und tatsächlich haben die Konservativen ja ein strukturelles Problem in den USA. Die haben in den letzten 30 Jahren nur im Jahr 2004 die Wahl gewonnen anhand der Mehrheit der Stimmen. Ansonsten haben sie immer nur gewonnen aufgrund des Wahlsystems, das in den USA mit dem Electoral College, also den Wahlmännern in den Bundesstaaten, die Grand Old Party, die Konservativen klar bevorteilt. Das heißt, die haben ein tatsächliches Problem, nachhaltig sich zu verankern. Die Unterstützerschaft ist vor allen Dingen weiß bei den Konservativen und für die ist dieses identitätspolitische Thema von rechts, das Trump immer wieder gespielt hat, auch besonders wichtig gewesen. Das heißt, sie stecken in dem größten Dilemma und der größten Krise eigentlich seit dem Watergate-Skandal und Nixon.
Noch ist ja auch nicht ganz klar, wie die nächsten Tage verlaufen werden. Es gibt Aufrufe zur Gewalt, auch schon an diesem Wochenende. Eine kritische Rolle spielen verschwörungstheoretische Netzwerke wie QAnon. Wir haben darüber heute mit dem Terrorismusexperten Peter Neumann gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur, der jetzt eine klare Erwartung hat an die Adresse der Republikaner.
Was wirklich helfen würde, wäre, wenn die gesamten Republikaner, die diese Bewegung in der Vergangenheit und auch jetzt implizit oder explizit unterstützen, wenn die sich hinstellen würden und mit ihren eigenen Anhängern ehrlich wären und ihnen sagen würden, Trump hat tatsächlich diese Wahl verloren.
Die Frage ist, Herr Dimelgani, wie viel Ehrlichkeit verträgt die Republikanische Partei? Sie haben es ja gerade beschrieben, in welcher Situation sie sich befindet. Also wie sehr kann sie dieser, ich will mal sagen, verantwortungsvollen Rolle gerecht werden, ohne dabei unterzugehen?
Ja, also über 150 Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus haben ja noch nach der Mob, der Capitol Hill gestürmt hat, im Repräsentantenhaus dafür gestimmt zu sagen, dass die Stimmen aus Pennsylvania ungültig seien. Also von daher weiß ich gar nicht, wo Herr Neumann da die Zuversicht nimmt. Es ist ja tatsächlich so, dass es ein moderates und ein stärker konservatives Trump-Lager innerhalb der Republikaner gibt und dass dieses konservativere Lager eigentlich auch die Mehrheit hat und auch 65% der Unterstützerinnen und Unterstützer der Republikaner glauben nach wie vor, dass die Wahl, so wie Trump es nennt, gestohlen worden sei. Also von daher ist dieses Dilemma mit so einer einseitigen Parteinahme, von der ich noch nicht mal denke, dass die Mehrheit der gewählten Republikaner im Kongress sie überhaupt unterstützen würde, diesen Kurs einzuschlagen, da sehe ich gar nicht die Basis bei den Republikanern gerade. Weder ideologisch, ja, die sich radikalisiert haben in den letzten Jahren, noch machttaktisch.
Aber was heißt das denn dann für den politischen Raum in den USA und für die Frage, wie sich die konservative Welt organisiert? Ist das eigentlich denkbar, dass es da eine einheitliche republikanische Partei geben kann? Oder ich übertrage jetzt mal der Einfachheit halber, damit man es nachvollziehen kann auf deutsche Verhältnisse, bräuchte eigentlich das konservative Feld in den USA so etwas wie die AfD für diejenigen, die das glauben, die Trump-Anhänger, und eine gemäßigte rechte konservative Partei?
Ja, also das amerikanische Parteiensystem ist ja bekanntermaßen seit vielen, vielen Jahren bipolar, also zwei große Parteien, dass eine dritte Partei da auftaucht, ist zwar theoretisch denkbar, aber würde die Konservativen dann natürlich für immer in eine strukturell schwache Position hineinkatapultieren, aus der sie dann auch nicht mehr rauskommen würden. Ich habe ja gerade schon versucht zu beschreiben, dass die demografischen Tendenzen ohnehin mit der ausnehmenden Differenzierung der US-amerikanischen Bevölkerung, des stärkeren Gewichtes auch von People of Color bei den Votes, dass da die Situation für die Konservativen sowieso tendenziell schlechter wird. Das zeigt ja auch die Mobilisierung dieser Wahl. Trump hatte zwar einerseits das beste Ergebnis, das jemals ein konservativer Vertreter hatte. Auf der anderen Seite hat aber Biden ein noch viel besseres Ergebnis und eine noch viel stärkere Mobilisierung.
Trump hatte aber auch, um ein bisschen Wasser in diesen Wein zu gießen, den sie da ausschenken, auch Zuwächse bei der schwarzen Bevölkerung, bei den Hispanics und selbst bei den Frauen. Er hat eigentlich nur bei einer Gruppe verloren, bei weißen Männern.
Ja, er hat also sehr leichte Zuwächse gehabt. Das wird immer sehr stark betont, dass er diese Zuwächse hatte. Die waren in Florida bei sehr konservativen Hispanics. Es ist bekannt, dass es diese konservative Fraktion gibt bei den Hispanics. Und bei den Schwarzen war das auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und auch nur bei den schwarzen Männern ein leichter Anstieg, immer noch unter einem Niveau weit unter 20%. Also von daher, das wird auch wiederum gerne ins Feld geführt, was Sie da gerade beschreiben, das ist auch richtig, aber ich glaube einfach, dass die Auswirkungen so klein sind, dass das kein echter Trend ist, dass das Gegenargument, das Argument sozusagen entkräftet, das ich ins Feld geführt habe, dass er bei weißen Männern verloren hat, das ist mir erstmal nicht bekannt, da kenne ich die Zahlen einfach nicht, kann ich jetzt nicht weitergehend kommentieren an der Stelle.
Fahd Dilmagani ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Sie zählen zu denjenigen, die gerade nach den Anschlägen von Halle und Hanau mit gedrängt haben, dass sich die Bundesregierung endlich stärker die Bekämpfung von Rassismus und rechtsradikaler Gewalt zum Ziel macht. Rassismus ist ja bekanntermaßen ein Problem, das ganz alltäglich daherkommen kann, nicht nur durch Terror. Manchmal ist es einfach ein Tweet. Und ich bin damit bei einem aktuellen Aufreger um den Satiriker und Chef der Spaßpartei Die Partei, Martin Sonneborn. Auf dem Bild, das er getweetet hat, trägt er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Auf Wiedersehen Amerika, printed in China für die Partei“. Jetzt denken Sie sich aber mal die ganzen R's weg und dann mit L, also in Anspielung darauf, wie es häufig Menschen aus dem asiatischen Raum schwerfällt, eben das R auszusprechen, aber auch in Anspielung darauf, auf den Widerspruch, dass Donald Trump seine Fanartikel ausgerechnet in China hat herstellen lassen. Der wichtigste zweite Mann der Partei, Nico Semsrott, hat sich deshalb jetzt offen gegen ihn gewandt, die Partei verlassen und das begründet mit dem Tweet, aber auch mit dem Umgang Sonneborns mit der Kritik daran. Herr Dilmagani, Ihre Bewertung, ist das eine gute Reaktion?
Ja, das war eine super Reaktion von Nico Semsrott. Ich denke, dass man rassistische Aussagen immer sofort sanktionieren sollte und aber auch erklärt, was der Rassismus daran ist. Das hat Nico Semsrott auch gemacht. Welche Vorfälle es in der Vergangenheit gegeben hat, auf die er sonst hingewiesen hat, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber der Tweet spricht für sich. Wir als Deutsch Plus haben ja auch viele Verbindungen mit der deutsch-asiatischen Community hier in Deutschland. Da war die Aufregung sehr groß und auch die Erleichterung sehr groß nach der Reaktion von Nico Semsrott. das zeigt auch, dass neue Generation selbstbewusster ist, Rassismus auch im Alltag anzusprechen. Mich hat der Fall auch von Martin Sonneborn ein bisschen an Dieter Nuhr erinnert, der ja auch meint, immer solche Witze reißen zu können und dann immer versucht, das zu erklären, dass man den Humor nicht verstehen würde. Rassismus ist einfach nicht witzig und das sollte man dann an der Stelle auch klarstellen. Das hat Nico Semsrott gemacht. Gerne würde ich aber auch noch über die strukturelle Dimension von Rassismus reden und über das Maßnahmenpaket der Bundesregierung, wenn wir dafür jetzt Zeit haben.
Nochmal ganz kurz, weil Sie sagten, eine neue Generation. Ich finde das ja ganz interessant. Ist das möglicherweise wirklich auch ein Problem der alten Linken, dass sie so eine Grundhaltung hat, wenn man politisch richtig steht, dann kann man eigentlich gar nicht rassistisch sein?
Ja, das ist wunderbar, dass Sie das ansprechen. Das ist ehrlich gesagt auch meine Beobachtung an der einen oder anderen Stelle. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber es gibt bei den älteren Linken natürlich ein sehr starkes Bekenntnis zum Antifaschismus. Aber Antifaschismus heißt halt leider nicht immer, dass die Leute auch wirklich antirassistisch sind. Da gibt es sehr viele Beispiele oder nicht ausreichend Sensibilität haben für Antirassismus. Und das bessert sich natürlich dann auch mit den Generationen und der Sensibilität, weil die Leute natürlich selber Freundinnen und Freunde haben, die Einwanderungsgeschichte haben und die dann mit ihnen einfach über ihre Erfahrungen sprechen und auch besser erklären können dann, was Rassismus ist. Das hat immer was damit zu tun, wie viel Exposure hat man an der Stelle, wie viele Kontakte hat man und wie viel Verständnis entwickelt man. Und deswegen, das ist ja auch die Kontaktthese aus der Soziologie, stellen wir fest, dass Rassismus beispielsweise in großen Städten, die sehr durchmischt sind, sehr viel geringer auftritt als beispielsweise in ländlichen Regionen, wo es so gut wie gar keine Menschen mit Einwanderungsgeschichte gibt.
Ich will jetzt gar nicht den Martin Sonneborn im Inhalt verteidigen, aber ich versuche mal nachzuvollziehen, was da passiert ist. Vielleicht können Sie mir da folgen und auch schon gleich widersprechen. Da ist ein Satiriker, dem schon immer egal war, wen er parodiert, also wen er letztendlich auch beleidigt hat, der quasi ohne Agenda jeden persifliert und der auf einmal sieht, ihr setzt Maßstäbe an meine Arbeit, die sind ernst, also zum Beispiel nicht rassistisch zu sein, aber ich, Sonneborn, ich bin nicht ernst, ich will niemals ernst sein. Darf es dafür Raum geben?
Ja, er hat sich ja selber jetzt im Nachhinein auch nochmal entschuldigt tatsächlich nach der Reaktion von Nico Semsrott. Und diese Diskussion über die Freiheit der Satire, die führen wir ja immer wieder. Und auch im Zuge von Cancel Culture gibt es immer wieder diese Argumente. Ich würde mich auf den Standpunkt stellen, wenn man wirklich weite Bevölkerungsteile verletzt mit solchen satirischen Äußerungen. Das ist ja was anderes, als wenn man als Satiriker beispielsweise Einzelpersonen aufs Korn nimmt, so wie das Titanic auch gerne gemacht hat, immer Helmut Kohl beispielsweise aufs Korn zu nehmen, dann ist es was anderes, als wenn man ganze Bevölkerungsgruppen damit verunglimpft. Da sehe ich eine ganz klare Trennlinie.
Ja, Herr Dilmagani, Sie haben das angesprochen, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Ich habe es ja gesagt, Sie waren auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass die Bundesregierung sich einen Kabinettsausschuss selbst verordnet hat, also einen Kreis, in dem man beraten hat, wie man rechter Gewalt, rechten Terror in Deutschland besser beikommen kann. Da gab es ja im November dann auch entsprechende erste Punkte, die präsentiert wurden. Wie bewerten Sie den Stand?
Ja, die Bundesregierung hat einen Katalog mit Maßnahmen verabschiedet, etwa 90 Stück, wo sie ihre Absicht erklärt hat, auf mehreren Ebenen beim Opferschutz, beim Ausbau von bestehenden Programmen, bei der Stärkung der Zivilgesellschaft, bei der Strafverfolgung Fortschritte zu machen. Das ist alles sehr positiv. Unsere Forderungen, unsere Kernforderungen wurden leider nicht berücksichtigt, also Ausbau der Antidiskriminierungsgesetzgebung, dass Leute besser ihr Recht einfordern können, wenn sie diskriminiert werden. Das hat es leider nicht gegeben. Auch bei der Thematik, dass es mal eine Definition davon geben soll, was Rassismus eigentlich ist, damit wir wissen, worüber wir da sprechen und damit auch die ausführenden Beamtinnen und Beamten oder Angestellten der öffentlichen Behörden auch eine Vorgabe haben, worauf sie sich beziehen können. Das stützt ja auch die Leute, wenn sie wissen, worüber da geredet wird. Das hat es auch nicht gegeben. Was es auch nicht gegeben hat, war ein klares Commitment zur interkulturellen oder diversitätsorientierten Weiterentwicklung der staatlichen Organisationen, Institutionen, so wie man das seit vielen Jahren im Bereich der Frauen und der Gleichstellung macht. Also da gibt es, sage ich mal, noch ein paar Punkte, wo wir hoffen, dass jetzt im Wahlkampf wieder eine Möglichkeit gegeben ist, unsere Themen einzubringen. Ein Hauptthema von uns ist, dass wir bitte nach der nächsten oder in der nächsten Legislaturperiode gerne ein Ministerium hätten, das sich um Migration, um Integration, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Antidiskriminierung kümmert. Wir hatten immer wieder solche, sage ich mal, institutionellen Innovationen in den 80er Jahren im Zuge der Emanzipationsbewegung. Entstand das Frauenministerium, nach Tschernobyl entstand das Umweltministerium, nach BSE das Verbraucherschutzministerium. Wir reden jetzt schon seit 30, 40 Jahren über diese ganzen Themen und jetzt ist es auch Zeit, dass wir da neue institutionellen Pol bekommen, der dieses Thema auch besser bearbeitet als in der Vergangenheit.
Ein Thema will ich noch gerne ansprechen mit Ihnen heute, Fahad Dilmargani. Es passt in gewisser Weise auch zu einem Anliegen, das Sie immer wieder vorgebracht haben, unter anderem in einem Beitrag auch für den Spiegel, wie gutes Regieren aussieht und aussehen müsste. Anlass heute darauf zu schauen, ist eine Klage, die jetzt erhoben wurde gegen den französischen Staat für seine Untätigkeit in Sachen Klimaschutz. 2,3 Millionen Französinnen und Franzosen haben das unterzeichnet. Herr Dilmargani, kann so etwas müde Politik auf Trab bringen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja die Petition, die auch die höchste Zustimmung jemals bekommen hat. Es haben noch nie 2,3 Millionen Menschen in Frankreich so eine Petition unterschrieben. Es gibt auch einen Vorgängerfall, und zwar in den Niederlanden. Da wurde auch gegen den Staat geklagt, dass die Klimaziele nicht eingehalten wurden. Und der oberste Gerichtshof in den Niederlanden hat diese Klage dann auch positiv beschieden und die Regierung verpflichtet, sich an die entsprechenden Klimavorgaben zu halten und das entsprechend umzusetzen. Sie hatten selber erwähnt, das Thema gutes Regieren. Da geht es eigentlich zentral darum zu sagen, wir haben eine zu große Fixierung auf das Thema Bruttoinlandsprodukt, also Wachstum durch eine höhere Wirtschaftsleistung. Das berücksichtigt aber viele andere Kosten, die dadurch entstehen, beispielsweise in der Umwelt oder soziale Ungleichheit oder Demokratiedefizite und so weiter nicht. Und deswegen sollten wir das Thema Lebensqualität für alle ins Zentrum rücken als Indikator, an dem sich Politik orientiert und an dem sich dann aber auch Zivilgesellschaft, Verbände, Wirtschaft und so weiter orientieren können und darüber auch den Diskurs führen können miteinander. Das wäre super.
Was da in Frankreich passiert, erinnert so ein bisschen an etwas, was viele Menschen hier in Deutschland im Fernsehen gesehen haben. Ökozid, das war ein Film von Andres Feil, jetzt vor einigen Wochen in der ARD, wo genau dieses Szenario aufgemacht wird. Deutschland wird da verklagt im Jahr 2030, eben wie gesagt eine fiktive Geschichte. Ich habe so ein kleines Problem bei dem Grundkonstrukt, bei all der guten Intention. Wenn man den Staat verklagt, also gerade in demokratischen Staaten gilt ja, der Staat, das sind wir alle. Also die Entscheidungen, die zustande gekommen sind, auch die Entscheidungen, die möglicherweise nicht zustande gekommen sind, gehen ja immer zurück auf Parlamente, auf Interessen und Volksvertreter, die das so entschieden haben. Insofern verklagt man sich in gewisser Weise auch selbst.
Sie fragen mich das jetzt an der Stelle, ja? Ja, okay. Ja, natürlich. Also es geht ja hier, die Klage richtet sich ja insbesondere an die Regierung, inwieweit sie die eigenen Verpflichtungen an der Stelle auch einhält. Also von daher könnte man sagen, ja, die eigenen Verpflichtungen sind demokratisch zustande gekommen. Jetzt ist die Frage, inwieweit die dann auch von der Regierung umgesetzt wurden. Das ist ja in diesem Fall in Frankreich auch eine Frage des Schadensersatzes, weil gesagt wird, Bevölkerungsgruppen leiden dann an den Klimaschäden und es geht dann auch um die Rechte der kommenden Generation. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man das vor einem Gericht einfach verhandelt und transparent macht und dass das Gericht dann an der Stelle auch zu einem Urteil kommen kann. Der Ausgangspunkt ist halt, ob das Gericht tatsächlich anerkennen wird, dass es hier um einen Schadensersatzfall sich handelt, da Frankreich wiederum, so ist die Position der Regierung, insgesamt für 1% der Emissionen weltweit verantwortlich ist. Die deutsche Regierung vertritt ja an vielen Stellen eine ähnliche Position. Das hilft aber dann den kommenden Generationen halt einfach nicht. Und die Tipping Points sind bekannt, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, 5 Jahre vielleicht, um die Tipping Points noch zu verhindern. Und von daher muss der Druck jetzt steigen, aber das ganze System muss sich halt weiterentwickeln. Ich bin niemand, der sagen würde, dass so ein System sich radikal wandeln soll, sondern schrittweise, aber dass wir die Möglichkeiten, die der Staat hat und auch in Kooperation mit Zivilgesellschaft, mit Wirtschaft, mit Verbänden, Ziele festzulegen, die mehr der Lebensqualität dienen und wobei natürlich eine hohe Wirtschaftsleistung immer auch eine Voraussetzung dafür ist, dass der Wohlstand überhaupt erwirtschaftet werden kann, aber dass diese Transformation alle Kosten auch berücksichtigt, die anfallen, und dass das dann politisch auch entsprechend bearbeitet wird. Da sind wir doch noch ein bisschen weit davon entfernt.
Farhad Dilmagani, vielen Dank für diese Einordnung, für diese Meinung. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank auch von mir für das tolle Gespräch und für die wunderbare Musik.